bemühen uns darum, die Predigtthemen und Inhalte oder Überschriften zumindest da auch regelmäßig rechtzeitig drinstehen zu haben, damit wir einfach mal sagen können, okay, das, was euch interessiert, das könnt ihr mal mitnehmen. Oder wenn ihr denkt, oh, da kenne ich jemanden, den könnte das interessieren, den lade ich mal ein. Dann ist das eine gute Gelegenheit auf dieser Ebene. Die Überschrift für heute ist gute Nachrichten, Terroristen oder Freunde. Religion in unserer Gesellschaft wird ja mittlerweile doch durchaus auch kritisch betrachtet und auch gerne mal insbesondere in den Medien mit Fundamentalismus, Radikalität, Extremismus oder gar Terrorismus in Verbindung gebracht. Wie kommt es dazu und was hat das mit uns zu tun? Könnt ihr auf den ersten Blick denken, naja, wir sind ja alle ganz lieb. Ich sehe schon vereinzelt Kopfschütteln. Also ich halte die meisten von uns schon für ziemlich lieb, ehrlich gesagt. Trotzdem komme ich zu diesem Titel Terroristen oder Freunde. Und zwar ist mir dieser Gedanke, bin ich über diesen Gedanken einmal gestolpert, als ich ein Referat eines Kollegen gehört habe, der beschrieben hat, wie wir Christen uns manchmal benehmen und dass das einem Terroristen doch gar nicht so unähnlich unter Umständen ist. Und zwar folgendermaßen. Wir tendieren dazu, dass wir uns in unseren sicheren Räumen verschanzen. Mit unserem Glauben und unserem Christentum. Wir tendieren auch dazu, Menschen in diese sicheren Räume dann versuchen, irgendwie hineinzubekommen und am besten dafür zu sorgen, dass sie auch da drin bleiben und nicht wieder rausgehen. Hin und wieder machen wir von diesen Räumen aus einen Ausfall in die böse, gefährliche Welt. Und bei diesen Gelegenheiten haben wir etwas im Gepäck, und zwar Evangelisationsbomben. Die könnten zum Beispiel so aussehen, dass wir auf jemanden zugehen und sagen, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. Boom! Erste Explosion. Oder vielleicht auch einfach nur so ein, ich komm vorbei, Gott liebt dich, er will nur dein Bestes, du musst unbedingt mit uns in unsere sicheren Räume kommen. Ja, muss ich das? Ja, musst du. Ja, weiß nicht, will ich aber nicht. Na, dann eben nicht. Tschüss. Und wieder weg. Zack. Einmal so, so ein Bombenpaket abgeliefert so und dann aber auch schnell wieder weg. Ja. Komm zu unserer Veranstaltung. Es gibt einen ernsten Vortrag zu frommen Themen und Tee und 0815-Kekse. Ich weiß, ein bisschen provokant natürlich und ich treibe es auch auf die Spitze und ich überzeichne das Ganze auch ein Stück. Aber von der Tendenz sind wir zu viel unterwegs mit der Aktion, dass wir sagen, okay, wir wollen Menschen irgendwie ja das, was wir als gute Nachricht und gute Botschaft selbst entdeckt haben in unserem Glauben an Jesus Christus als Gottes Sohn, der uns mit Gott dem Vater versöhnt, dass wir irgendwie auf die Idee gekommen sind, das müssen wir irgendwie anderen Menschen vermitteln. Und über Jahre ich denke auch, dass das tatsächlich etappenweise sich durch die Geschichte zeichnen ließe, machen wir das auf die Art und Weise, dass wir eben denken, okay, jetzt müssen wir irgendwie mit dieser Botschaft zu den Menschen hingehen, wir machen es auf den Weg, gehen dahin, liefern die Botschaft ab und wer das gut findet, den nehmen wir mit und wer mitkommen will, den packen wir ein und den nehmen wir mit und dann gehen wir wieder zurück und dann machen wir weiter unser frommes Ding. Und wir wundern uns und sind enttäuscht, weil es so wenige sind, die kommen und die sich dafür interessieren. Und dann sind wir natürlich auch ganz schlau. Wir schließen dann nämlich daraus, dass die Welt schlecht ist, der Boden ist hart und ohnehin passiert ja nur das, was in der Bibel schon drin steht. Der Weg ist schmal, nur wenige werden darauf gehen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Da können wir überhaupt nichts dran ändern. Das gehört so und ist nun mal so. Wie nimmt die Welt uns als Christen wahr? Und wie nehmen wir als Christen diese Welt wahr? Und genau damit hat es zu tun, wie wir nachher uns auf den Weg machen in diese Welt hinein oder wie wir uns auch als Teil von dieser Welt sehen oder eben nicht. Die Welt nimmt uns wahr, habe ich schon am Anfang ein Stück gesagt, sicherlich auch nicht zuletzt durch die Medien, als radikal extrem. Insbesondere die Kirchen und Gemeinden, durchaus auch andere Religionen, aber ich bleibe jetzt einfach mal beim Christentum, die dann irgendwie auch aktiv sich auf den Weg machen mit der Botschaft des Evangeliums zu Menschen hin. Und sie nehmen uns wahr als, die wollen irgendwas von uns. Von der Tendenz nehmen sie uns nicht wahr als, die wollen etwas für uns. Sie nehmen uns wahr, als sie wollen etwas von uns. Das macht die Nachricht schon ein bisschen weniger schmackhaft, oder? Nur dieses eine unterschiedliche Wort, von oder für. Wollen die etwas für mich oder wollen die etwas von mir? Macht doch schon einen Riesenunterschied daran, ob ich mich dem zuwende oder nicht. Und über Jahre ist die Christenheit geprägt worden mit, die Welt ist schlecht und böse und sündig. Und naja, so hat es wahrscheinlich nie jemand formuliert, aber so wird es dann wahrgenommen und gelebt, infektiös. Wenn du dich da zu viel hinbegibst und reinbegibst, könntest du dich damit infizieren, mit dem Bösen von der Welt. Du könntest dich damit anstecken, das ist gefährlich. Gott will, dass du heilig lebst. Heilig heißt abgesondert, das ist wirklich so. Heilig heißt abgesondert, also nicht da, wo die Welt ist, sondern da, wo Gott ist. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, dass Gott nicht in dieser Welt ist, sondern dass Gott in der Kirche ist. Keine Ahnung, wo wir die Idee her haben. Und deshalb gehen wir in die Kirche. Und deshalb treffen wir uns mit den anderen Christen, mit den Frommen und setzen uns mit denen zusammen und haben da eine richtig schöne, nette, heile Welt, wo alles gut ist. Böse Welt, heile Welt. Böse Welt, Kirche. Böse Welt, Gemeinschaft der Christen. Und aus dem Grunde, weil wir doch den Auftrag haben, irgendwie das Evangelium, die gute Nachricht in diese böse Welt zu bringen, machen wir uns genauso wie diese Terroristenbeschreibung auf den Weg und machen hin und wieder mal so einen Ausfall, gehen dahin und sagen, okay, und jetzt sagen wir euch, wie es besser sein könnte und versuchen euch in die böse Welt, aus der bösen Welt in diese heile Welt zu transportieren. Dass die Welt von diesen ganzen Situationen eine völlig andere Wahrnehmung hat, blenden wir völlig aus. Die Welt sieht, die sind echt schräg drauf und die wollen irgendwas Komisches von mir. Wenn sie nicht mein Geld wollen, wollen sie noch irgendwas Schlimmeres. Jesus hat uns ja aufgefordert, und das dürfen wir deshalb trotzdem nicht aus dem Blick verlieren, Jesus hat uns ja aufgefordert, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen, alle Völker, alle Volksgruppen. Wir müssen unser Denken ändern lassen von Gott. Das ist übrigens nicht meine Aufforderung, das haben wir ganz deutlich formuliert im Römerbrief. Lasst euren Sinn, euer Denken erneuern. Wir müssen verstehen, dass Jesus in dieser Welt unterwegs war. Er ist in diese böse Welt gekommen und er ist nicht nur mal eben kurz vorbeigekommen und hat mal eben gesagt, übrigens, hier ist die Botschaft, friss oder stirb, und ist wieder verschwunden. Sondern Jesus ist gekommen und hat sich richtig Zeit genommen, er hat ein ganzes Leben investiert in diese Welt. Und wenn er unterwegs war zu Menschen hin, dann ist er nicht nur einfach mit einer Botschaft gekommen, sondern er ist Menschen begegnet. Er hat sich Zeit für sie genommen, er hat mit ihnen gesprochen, er ist auf das eingegangen, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Fragen sind, was ihren Lebensalltag bewegt und bestimmt. Er hat Menschen Fragen nach Steuern beantwortet. Zum Thema Ehe hat er sich mit Leuten unterhalten. Mit dem Thema Krankheit hat er sich beschäftigt. Er ist in die ganz verschiedenen Lebensbereiche rein und hat mit Menschen diese Themen besprochen und diskutiert. Er ist nicht nur, und manchmal haben wir irgendwie, wir haben manchmal so ein, auch von Jesus so eine Schmalspurperspektive. Wir denken Weihnachten, Jesu Geburt, und dann denken wir Ostern und dazwischen ist irgendwie nichts. Ja, Jesus stirbt für die Sünden der Menschheit, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Ach so, und dazwischen ist er dann, wie gesagt, noch mit genau dieser Botschaft unterwegs gewesen und das ist alles, was er getan hat. Er ist ein bisschen sehr eng geguckt und gesehen. Und dann haben wir unser Evangelium auch auf dieses schmale Feld eingegrenzt. Ja, die gute Nachricht ist natürlich und vorrangig, lass dich versöhnen mit Gott. Und der Weg führt über Jesus Christus, dass er für die Schuld, die du auf dich geladen hast, gestorben ist. Die Perspektive dabei ist oft die der Ewigkeit oder des Lebens nach dem Tod. Die Perspektive für den Himmel. Ich habe vorhin einmal ganz provokant gestartet mit diesem Satz, wenn du nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Man könnte es natürlich auch positiv formulieren, wenn du dich bekehrst, dann kommst du in den Himmel. Klingt auch gleich viel besser und attraktiver. Nichtsdestotrotz, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft glauben denn überhaupt noch an ein Leben nach dem Tod? Und wie viele von denen, die daran glauben, glauben, dass sie darauf einen Einfluss haben. Also es gibt viele, die glauben, vielleicht kommt da irgendwann noch irgendwie irgendwas. Lassen wir uns überraschen. Können wir sowieso nichts dran ändern, wenn da was kommt und wir nicht wissen, was es ist. Das vielleicht gerade noch. Aber so dieses konkrete, es gibt ein wirkliches Leben danach, es gibt ein Reich des Himmels und es gibt ein Reich Gottes und ein Reich des Teufels. Also spätestens, wenn du das Reich des Teufels erwähnst, kriegst du bei vielen schon so ein Stirnrunzeln irgendwie auf das Gesicht gezeichnet. Also ein Gott, das mag man ja vielleicht noch, das ist ja attraktiv zu glauben, aber das mit dem Teufel will ich gar nicht erst hören. Es ist leicht zu sagen, Gott liebt dich. Es ist leicht zu sagen, kehr um zu Gott, er will viel Gutes für dich. Aber wo spiegelt sich das wider? Widerspiegeln müsste es sich eigentlich da, wo die Christen in dieser Gesellschaft und in dieser Welt unterwegs sind. Dort, wo das Gute tun oder wo die Liebe Gottes im Gutes tun, im Handeln der Menschen, die ihm folgen, Hände und Füße bekommt. Jakobus wird ja manchmal so ein bisschen im Neuen Testament gegen Paulus ausgespielt, weil Paulus eine Betonung legt und sagt, du musst nur glauben dann. Und Jakobus sagt, das ist ja alles schön und gut, wenn du glauben kannst, aber wenn aus dem Glauben nicht auch Taten resultieren, dann glaubst du eigentlich nicht wirklich. Ja, dann steht nichts hinter deinem Glauben. Zeig mir die Werke, die du tust, dann kann ich deinen Glauben nachvollziehen. Und mindestens unsere Gesellschaft heute tickt ganz genau so. Wenn es vielleicht vor 40 oder 50 Jahren noch funktioniert hat, dass man hingehen konnte und den Christen ein gewisses Maß an Ehrlichkeit noch akkreditiert wurde und man gesagt hat, hey, so und so ist das, das ist die Wahrheit, und Menschen haben gesagt, oh ja, das kann ich nachvollziehen, das ist ein sinnvolles System, dem folge ich, dann sind Menschen heute viel praktischer orientiert. Mit anderen Worten, wenn ich nicht sehen kann, spüren kann, anfassen kann, erleben kann, dass da ein ganz praktisches Maß an Liebe fließt, dann kannst du mir erzählen von Liebe, was du willst, ich werde dir nicht zuhören. Ich höre am ehesten Menschen zu und vertraue am ehesten Menschen, von denen ich erlebt und wahrgenommen habe, die sind für mich. Die haben Zeit für mich, die interessieren sich für mich, die tun mir Gutes, die nutzen mich nicht aus. Die helfen mir, wenn ich in Not bin, die sorgen für mich, stehen an meiner Seite. Das sind die Menschen, denen ich zuhöre. Ich nehme an, dir geht's ähnlich. Dann lass uns doch solche Menschen sein. Wenn wir wollen, dass die Welt uns zuhört, und ja, natürlich ist die Welt böse. Kannst dich noch erinnern, als du noch nicht Christ warst? Da warst du auch böse und manchmal bist du es heute noch. Hoffentlich zunehmend weniger. Wenn keiner zu dir in die böse Welt gekommen wäre und dir gezeigt hätte, dass Jesus dich liebt, für dich da gewesen wäre, ja, natürlich auch erzählt hätte davon, wie der Weg aus dieser Situation raus ist in ein Leben mit Gott, das ist ein wichtiger Teil davon. Aber dem höre ich doch erst zu, wenn ich erlebe, dieserjenige will mir wirklich Gutes tun. Der ist für mich. Der lässt mich nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn ich irgendwas falsch mache. Der steht an meiner Seite und hilft mir, wenn ich in Not bin. Der hört mir zu. Der interessiert sich für das, was mich beschäftigt. Manchmal denke ich, wir stehen in der Gefahr, und ich erlebe das manchmal auch für mich selber, ich stehe in der Gefahr, mich zu sehr auf fromme Themen zu fokussieren. Und habe zu wenig Interesse oder auch einfach zu wenig Wissen und Information über Themen, die die Welt bewegen. Versteht ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung, ich kann euch was über die 7-Cent-Schreiben aus der Offenbarung erzählen. Ja, habe ich gelernt, habe ich gelesen, habe ich studiert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es das gibt. Aber jemand, der noch nie in der Kirche war oder die Bibel noch nicht ganz durchgelesen hat, und das betrifft die meisten Menschen heutzutage, hat keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, und so könnte ich eine ganze Liste von Themen aufzählen, wo ich sagen würde, klar, das interessiert mich, das ist meine Begeisterung, das ist mein Herzschlag und so weiter. Damit brauche ich da draußen überhaupt nicht irgendwo anklopfen. Das interessiert die Menschen nicht. Die interessiert, wie viel Geld am Ende des Arbeitstages im Portemonnaie ist. Die interessiert, wie sie damit klarkommen, wenn sie mit ihren Kollegen oder mit ihrem Chef Stress haben. Die interessiert, wie sie vielleicht aus Arbeitslosigkeit oder Hartz IV möglicherweise rauskommen können. Die interessiert, wie sie einen Schimmel aus ihrer Wohnung kriegen. Oder, keine Ahnung, der eine interessiert sich für Paragliden. Ich habe jetzt gerade jemanden in meinem Bekanntenkreis, der macht gerade Kurse für Paragliding. Könnte ich sagen, Paragliding, meine Güte, was für ein weltliches Ding. Ja, das bringt dich auch nicht in den Himmel, das bringt dich vielleicht ein bisschen näher an die Wolken, aber mehr auch nicht. Aber dann ist auch schon Schicht im Schacht. So ein profanes Zeug, damit brauche ich mich nicht beschäftigen, das interessiert mich nicht. Und so könnte man eine ganze Reihe Themen nehmen und gucken, was interessiert die Menschen in der Welt, und feststellen, ich bin ein geistlicher Mensch, das brauche ich alles nicht. Und es mag sein, vielleicht brauche ich das tatsächlich auch alles nicht, wobei ich auch das mit einem Fragezeichen versehen würde, aber der Mensch, mit dem ich es zu tun habe, den interessiert das. Und wir müssen anfangen, uns wieder mehr mit dem zu beschäftigen, was die Menschen da draußen interessiert, und uns überlegen, was ist Gottes Perspektive darauf. Und dementsprechend da rangehen und Interesse zeigen. Von dem befreundeten Ehepaar, wo der Mann jetzt Paragliden gerade macht, den frage ich einfach mal. Wie geht das? Wie fühlt sich das an? Warum machst du das? Ich weiß nicht, ob ich mich jemals trauen würde, mal mitzugehen, mal fragen, ob er mich mitnimmt. Ich habe Höhenangst, vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, aber das ist, da zeige ich Interesse. Und da wächst eine Beziehung. Und das sind dann irgendwann auch die Möglichkeiten, wo man mal sagen kann, okay, da ist genug Vertrauen da. Ich habe eine Freundschaft gebaut, in der vielleicht der andere auch irgendwann mal fragt, sag mal, ich weiß ja, du bist Christ, du gehst in die Kirche und so. Warum machst du das eigentlich? Was bedeutet dir das eigentlich? Denn Interesse, das man zeigt, kommt irgendwann auch wieder zurück. Eine Evangelisationsbombe, die man legt, die explodiert und fliegt dem und dir um die Ohren. Und bewirkt wenig, außer viel Schall und Rauch und vielleicht ein paar Verletzte unter Umständen sogar. Es ist wichtiger, Freunde zu machen in dieser Welt. Du musst ja nicht alles mitmachen, was in der Welt ist. Aber ich wage zu behaupten, keine Ahnung, jetzt muss ich eine Prozentzahl erfinden. Der größte Teil dessen, was in der Welt geschieht, ist wertneutral. Ich nehme mal ein Beispiel. Angie und ich, meine Frau und ich, wir gehen tanzen im Tanzclub. Tanzen an sich ist erstmal total wertneutral. Das kann man machen. Das kann man als Christ machen, das kann man als Nicht-Christ machen, das kann man auch lassen, muss man nicht machen. Aber es ist erstmal einfach neutral. Oder, keine Ahnung, Sport treiben, Fitnessstudio, Fahrradfahren, Walken ist wertneutral. Paragliden. Geocachen ist wertneutral. Imkern ist wertneutral. Ich habe so ein paar Sachen, ich ziehe jetzt gerade meine Hobbys auf, die sind mir einfach am nächsten. Oder einfach auch Sachen, die dann Freunde machen, ja, oder Bekannte von uns. Ins Theater gehen, ein Theaterstück angucken, ist erstmal wertneutral. Selbst wenn das, keine Ahnung, was gibt es mal für ein, gibt es irgendein Theaterstück, wo das Wort Teufel drin vorkommt vom Titel her? Faust, ja. Ist erstmal einfach was präsentiert wird. Was ich davon halte und wie ich damit umgehe und wie ich darüber dann ins Gespräch komme und meine Gedanken und meine Meinung dazu äußere, aber durchaus auch der meines Gegenübers mal zuhöre, das ist dann ja nochmal eher wieder eine Gelegenheit, darüber auszutauschen und zu gucken, okay, was davon ist jetzt tatsächlich nachher für uns als Menschen sinnvoll umzusetzen, anzuwenden oder so. Aber erstmal das Stück nur anzugucken oder zu lesen, ist erstmal wertneutral. Oh, ich setze noch einen oben drauf. Harry Potter lesen ist wertneutral. Das ist nicht böse. Die Frage ist, was machst du mit dem, was du liest? Oder warum liest du es? Zu welchem Zweck guckst du dir das an? Oder wie, ja, beschäftigst du dich dann gedanklich damit? Es ist ja nicht so, dass irgendwie in diesen Dingen irgendwie das Böse an sich schon drinsteckt und dich anspringt und dann poff und dann hast du das irgendwie an dir kleben oder so. Sondern die Frage ist, kann ich damit umgehen und darüber nachdenken? Kann ich das mit ins Gebet nehmen? Kann ich mit Gott darüber ins Gespräch kommen und gucken, was davon ist tatsächlich gut und sinnvoll und gebrauchbar und was nicht? Die Menschen in dieser Welt leben ein ganz normales Leben. Und die wollen ein ganz normales Leben. Naja, okay, vielleicht würden sie auch ein Leben komplett im Paradies in der richtigen heilen Welt wollen. Dann hilf ihnen, das zu finden. Und das funktioniert nicht, indem du rauskommst, sie schnappst und mitreißt irgendwo hin, und sie noch nicht mal wissen, wohin es geht und worum es geht, und sie dann irgendwie mit so frommen Dingen zuballerst, die mit dem normalen Leben erstmal gar nichts zu tun haben, erstmal, wohlgemerkt, gar nichts zu tun haben, und sie da rauskommen und denken, was war das denn? Zeig ihnen, was es in deinem Leben bedeutet, dass du den Werten Gottes folgst und sie in deinem Leben umsetzt. Leb ihnen das vor. Zeig Interesse an dem, was sie machen und was sie beschäftigt. Dann hören Menschen uns auch wieder zu. Und dann können wir sie mit dem Evangelium erreichen. Harter Boden, böse Welt. Harter Boden übrigens, da will ich auch noch zwei, drei Worte zu verlieren. Das ist so ein ganz typisch christliches, wie soll ich das nennen? Eine ganz typisch christliche Ausrede ist das. Als harten Boden bezeichnen Christen das, wenn es schwierig ist, Menschen vom Evangelium, also von der guten Nachricht zu überzeugen. Boah, hier will das keiner hören, hier ist das echt harter Boden und so, ne? Und hier ist alles so böse, so, ja, diese Perspektive, harter Boden. Nun, das Problem ist, wenn du einen harten Boden hast, wer von euch hat einen Garten oder schon mal einen Garten gehabt oder im Garten was gepflanzt? Ja, okay, das ist schon besser. Wenn du einen harten Boden hast und du willst da was reinpflanzen, dann ist das übliche Vorgehen, du nimmst dein Saatgut, schmeißt es dahin und hoffst und betest, dass was wächst, richtig? Nein? Ja, das ist ja merkwürdig. Nein, natürlich nicht. Du nimmst erstmal einen Spaten oder eine Hacke oder eine Forke oder irgendwas und lockerst diesen Boden erstmal auf, bevor du da Saat reintust. Würdest du überhaupt nicht auf die Idee kommen, da einfach den Samen draufzulegen? Weiß jeder Mensch, das kann nicht gut gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Saatgut wurzelt, wächst und keimt, ist auf diesem harten Boden minimal. So, wenn du also der Meinung bist, da draußen ist harter Boden, dann geh hin und grab. Mit anderen Worten, sei für die Menschen da. Knüpf Kontakte, zeig ihnen das Gute in der Praxis des Evangeliums, was das für dich Gutes tut und getan hat und wie du es umsetzt und anwendest, damit es auch für den anderen etwas Gutes tut und bedeutet. Dann hast du den Boden umgegraben und wenn du ihnen dann sagst, das mache ich und das tue ich und das sind Werte, die in meinem Leben sind, weil ich diesen Gott kenne und ihm folge, dann kann was wurzeln. Dann kann was wachsen, dann kann was aufgehen, dann kann Leben entstehen. Harter Boden, das Problem ist nicht, dass der Boden hart ist. Wenn er hart ist, ist das Problem, dass wir nicht graben. Wir wollen immer sehen und sehen und sehen, aber keiner hat Lust zu graben. Wir müssen wieder graben. Anna, willst du ein Zeugnis dazu erzählen? Bitte. Ja. Wir können alles mitmachen, wir müssen deshalb ja nicht alles gut heißen. Die Frage ist, wie setzen wir uns damit auseinander? Ja? Stimmt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr wohl in dieser Welt, auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. Und wir sind beauftragt, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Und um Salz und Licht zu sein, es sinnvoll zu machen, muss man dahin, wo es dunkel ist und sich in das hinein, Salz muss hineingemischt werden. Ich werde jetzt mal ganz provokant. Ich bin nicht der Meinung, dass wir unsere Überzeugung oder die Werte, für die wir stehen, in irgendeiner Form verändern oder reduzieren sollten. Auf der Ebene will ich und dürfen wir keinen Kompromiss machen. Trotzdem kann ich mich mit dem, was der andere tut und was ihn beschäftigt, kann ich mich auch damit beschäftigen und ihm dazu dann eine gute und gesunde und sinnvolle Perspektive vermitteln, wenn ich einen guten Kontakt hergestellt habe. Und nein, wir müssen nicht alles mitmachen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs bin, die sagen, okay, wir schmeißen jetzt mal einen Drogentrip ein, dann kann ich auch sagen, okay, es gibt auch Sachen, die muss ich nicht mitmachen. Ja, aber ich kann hingehen und sagen, warum wollt ihr das tun? Und ich kann mich ehrlich damit auseinandersetzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ich bleib mal bei diesem Beispiel. Ich kann mich hinsetzen und den Zeigefinger erheben und sagen, das ist aber böse. Dann habe ich jegliche Möglichkeit, auf diese Leute Einfluss zu nehmen, etwas zum Besseren zu wenden, vertan. Ich habe keine Chance mehr, ich komme nicht mehr ran. Oder ich kann wirkliches Interesse zeigen und sagen, warum wollt ihr das tun? Was ist das, was ihr sucht? Was ist die Erfahrung, dass ihr sucht? Was ist die Not, aus der ihr flüchten wollt? Woher kommt das, dass ihr jetzt gesagt habt, wir wollen Drogen ausprobieren? Ja? Ob ich es schaffe, sie davon abzubringen, weiß ich nicht. Aber ich habe mindestens eine Tür offen für ein Gespräch darüber. Und für manche Sachen muss ich mich dann mit den Thematiken beschäftigen. Ich kann nicht mit jemandem über Goethes Faust diskutieren, wenn ich es nicht gelesen habe. Das haut nicht hin. Und das könnte ich genauso für ein Harry Potter Buch oder sonst irgendwas nehmen. Ja? Es ist immer leicht zu sagen, böse, böse. Ja, wir können unsere Listen machen, das ist böse, das ist gut. Und dann gehen wir zu den Menschen hin und geben ihnen die Listen, das ist böse und das ist gut. Dann wissen die Menschen schon mal, sie sind böse, alles klar. Hat denen aber nichts gebracht, weil sie nicht wissen, was ist da dran böse konkret und wie kann ich es anders machen oder besser machen. Wir haben ihnen keinen Weg gezeigt, weil wir von vornherein die Tür zugemacht haben. Haben wir die Antwort nicht? Genau. Gut, da muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, was für Begabung habe ich, was kann ich und was kann ich nicht. Aber so die grundsätzliche Perspektive ist eben die, tatsächlich auch Beziehungen zu bauen, Kontakte zu knüpfen. Ja? Nee, sind es nicht. Hm. Nee, das ist genau mein Punkt. Also da kann ich gut dran anknüpfen, denn das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt meine Predigt nehmen würde, Entschuldigung, warst du noch nicht fertig? Wenn ich jetzt meine Predigt nehmen würde und ich gehe damit in die Welt und präsentiere denen das, das Einzige, was sie machen würden, ist, die würden mit dem Kopf nicken und sagen, ja genau das ist das, was wir uns von den Christen erwarten und wünschen würden. Wenn sie so leben würden, wenn sie das tun würden, dann hätte ich einen Ansprechpartner, dem ich vertrauen kann und von dem ich auch zuhören würde. Es geht darum, dass wir lernen, so zu den Menschen hin unterwegs zu sein. Die Herausforderung ist nicht, so eine Predigt zu halten, auch für mich nicht. Die Herausforderung ist das, was ich gerade gesagt habe, nachher, wenn wir dieses Gebäude verlassen und wieder in unseren normalen Beziehungen und Kontakten und Freundschaften und Vereinen und wo auch immer unterwegs sind, das dort umzusetzen. Das ist die Herausforderung. Und das ist der Moment, wo dann die Menschen, die wir mit unserer guten Nachricht erreichen wollen, wo wir sie berühren können. Das Problem ist ja, wir berühren sie nicht, weil wir schon wieder so fromm unterwegs sind und so einseitig unterwegs sind mit Themen, die sie überhaupt noch gar nicht, da sind die noch gar nicht angekommen. Wenn jemand vielleicht in so einer Notlage ist, der kurz vorm Sterben ist, der sich Gedanken über Leben und Tod macht und so weiter. Nochmal ein anderes Thema, da habe ich sicherlich ganz andere Gelegenheiten, ganz andere Möglichkeiten. Bitte. Das ist richtig, ja. Denn ja. Nee, ist ja schön. Ist ja wunderbar, dass das stattgefunden hat. Ja. Gut, machen wir es mal andersrum. Ich habe natürlich auch ein Stück provoziert. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht verstanden, ihr dürft niemandem mehr was von Jesus erzählen. Dann habt ihr mich falsch verstanden. Die Frage ist, wie öffnen wir die Türen dafür, damit wir den Menschen von Jesus erzählen können, so dass sie bereit sind, es anzunehmen. Ja? Und manchmal gibt es Situationen, wo man jemandem einfach so auf der Straße begegnet, Nachbar von gegenüber, und man kommt auf ein Thema, vielleicht spricht man es tatsächlich auch selber konkret an, mit dem so eine Tür sofort und unmittelbar aufgeht. Das gibt es natürlich auch, gar keine Frage. Und solche Gelegenheiten sollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Es ist kein Entweder-Oder in dem Sinne. Es ist tatsächlich eher die Frage nach, das eine tun wir schon, hoffentlich, vielleicht tun wir das auch noch zu wenig, nämlich Menschen einfach das zu erzählen, was wir glauben, ganz konkret und ganz direkt. Und das andere tun wir eben nicht oder zu wenig. Dass wir uns wirklich Zeit für Menschen nehmen und ihnen vorleben und zeigen, dass sie es uns wert sind und dass das, was wir glauben, eine Überzeugung ist, die unser Leben geprägt hat. Und das braucht Zeit. Empathie ist, genau, ist ein Teil, der da auf jeden Fall reingehört. Ja? Wenn ich den anderen nur als Evangelisationsopfer betrachte, vielleicht nicht so die optimale Wortwahl, aber ja, okay, wo ist der Nächste, den ich irgendwie ins Himmelreich kriegen kann? Versteht mich nicht falsch. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Menschen ins Himmelreich kriegen wollen. Aber auch im Himmelreich sind wir nicht ein Haufen Individuen, die sich bekehrt haben, sondern auch im Himmelreich werden wir in Beziehung leben. Genauso wie Gott uns dafür gemacht hat, auch auf dieser Erde in Beziehung zu leben. Und deshalb funktioniert ein Großteil von gute Nachricht verbreiten und mitteilen, auch im Bereich von Beziehungen. Um das noch einmal zum Abschluss zu bringen, Frucht braucht Zeit zum Wachsen. Das geht erstmal los damit, dass der Boden gepflügt werden muss. Ich baue erstmal nicht immer, aber immer öfter und häufiger, ich baue erstmal Vertrauen. Es gibt auch Gelegenheiten, wo man direkt mit der Tür ins Haus fallen kann. Keine Frage. Ja? Aber es gibt auch viele Beziehungen, wo ich erstmal Vertrauen bauen kann und bauen muss. Und dann kann ich anfangen zu säen, wenn ein Stück Vertrauen gebaut ist, wenn ich gepflügt habe. Wenn ich gesät habe, pflege ich die Beziehung weiter. Ich gehe nicht weg, wenn der andere nicht gleich reagiert hat und gleich umkehrt. Das ist für mich das Düngen und das Wässern. Ich nutze immer wieder Gelegenheiten, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, es mit Worten zu tun, weil ich merke, der andere ist einfach auf Distanz oder will das im Moment nicht hören, dann tue ich es mit Taten. Ich bin weiter für ihn da, ich bin weiter freundlich, bin weiter positiv, hilfsbereit und so weiter. Und dann kommt irgendwann auch der Zeitpunkt, wo ich ernten kann. Wir haben gute Nachricht, gar keine Frage. Und ich wünsche mir, dass wir sie als Freunde zu den Menschen bringen können und die Menschen uns auch als Freunde wahrnehmen und nicht als irgendwelche komischen, außerweltlichen Typen, die irgendwie versuchen, andere, ja, weiß ich nicht, irgendwas mit denen anzustellen. Christen sind Menschen suspekt heutzutage und christliche Gemeinschaften, insbesondere Freikirchen. Und das können wir ändern, wenn wir mit Menschen in Kontakt, in Gespräch sind über das, wer wir sind, unser normales Leben mit ihnen teilen und dann auch unser geistliches Leben mit ihnen teilen. Jo, jetzt würde ich gerne noch beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen, wenn ich Holger dann, der winkt schon, alles klar, der ist in Bereitschaft, super. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dir Zeit für uns nimmst, dass du dich um alle Themen kümmerst und dich mit allem beschäftigst, was unseren Lebensalltag betrifft. Du bist nicht nur da, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir im Gottesdienst sitzen oder geistliche Lieder singen, sondern du bist auch da, wenn wir arbeiten, wenn wir spazieren gehen. Du bist da, wenn wir in Vereinen unterwegs sind oder mit Hobbys. Du bist da, wenn wir mit Sorgen belastet sind oder uns an irgendwas freuen können. Wenn wir feiern, bist du dabei. Und dafür danke ich dir. Du hast nicht irgendwie gesagt, nee, ich will nur diesen einen Bereich und alles muss sich irgendwie auf diesen einen Bereich konzentrieren, sondern du hast uns das ganze Leben geschenkt. Und ich bete, dass du uns hilfst, das zu entdecken, dass wir tatsächlich auch das ganze Leben mit Menschen teilen können. Und dass wir in diesen ganzen Alltagssituationen, in diesen verschiedenen Lebensbereichen ihnen zeigen können, dass wir in all diesen Dingen mit dir unterwegs sein dürfen. Und dass wir deshalb Hoffnung haben, Perspektive haben, Zukunft, gute Gedanken, gute Ideen und fantastische Werte, weil du sie uns gibst und uns damit lenkst. Amen. Amen. Holger.